Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Benjamin Dierks. Guten Tag. Wir schalten gleich nach Sachsen, wo Rechtsradikale sich die Energiekrise zunutze machen wollen. Die Fluthilfe im Ahrtal ist nicht so unkompliziert wie einst versprochen. Und warum das Grab von Stepan Bandera in München unter Polizeischutz steht. In dieser Woche haben wir über eine Wohngenossenschaft im sächsischen Dippoldiswalde berichtet, die beim Energiesparen zu recht ungewöhnlichen Maßnahmen gegriffen hat. Warm Wasser stellt sie ihren Mietern nur noch zu bestimmten Stoßzeiten zur Verfügung. Das kam nicht bei allen Bewohnern gut an. In den sozialen Medien wurde der Schritt ebenfalls zum Teil heftig kritisiert. Auch der Mieterbund lehnte das Vorgehen ab. Nun versucht die rechtsextreme Kleinstpartei Freie Sachsen offenbar, sich als Rächer der Mieter in Szene zu setzen. Dafür hat eines ihrer Mitglieder den Geschäftsführer der Wohngenossenschaft sogar zu Hause aufgesucht. Darüber will ich jetzt sprechen mit unserem Landeskorrespondenten Alexander Moritz. Was hat sich denn da abgespielt?
Ja, die Freien Sachsen haben auf ihrem Telegram-Kanal, bei dem inzwischen ungefähr 150.000 Menschen mitlesen, ein Video veröffentlicht, in dem zu sehen ist, wie ein Vertreter dieser Partei, der auch bei der Landratswahl als Kandidat angetreten war, in der Wohnsiedlung in Dippoldiswalde steht, dort quasi als Fernsehreporter in die Kamera spricht, auch mit einem Bewohner spricht. Und dann eben auch vor das Privathaus des Geschäftsführers dieser Wohnungsgenossenschaft gezogen ist, dort klingelt. Das Ganze ist eben aufgemacht wie so ein journalistisches Format, quasi eine Konfrontation. Tatsächlich ist der Sinn und Zweck davon aber Einschüchterung. Die Freien Sachsen, das ist eine rechtsextreme Partei, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Und im Rechtsextremismus sind solche in Anführungszeichen Hausbesuche ein etabliertes Aktionsmittel, um politische Gegner einzuschüchtern. Bei prominenten Beispielen, zum Beispiel war das der Fall bei der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping, gab es ja einen Fackelaufzug im Dezember, darüber haben wir auch berichtet. Auch in den vergangenen Jahren gab es Bürgermeister, die eingeschüchtert worden sind. Und jetzt eben dieser Geschäftsführer, der ist im Video nicht zu sehen. Man sieht nur, dass die Haustür von innen abgeschlossen wird.
Nichtsdestotrotz, wie Sie sagen, eine bedrohliche Geste. Wie hat denn der betroffene Geschäftsführer da reagiert?
Naja, der versucht sich jetzt wirklich aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Ich hatte heute nochmal Kontakt mit ihm. Das Video haben 70.000 Menschen gesehen. Ich habe ihn am Dienstag besucht. Das war mutmaßlich noch vor dieser Aktion. Es ist nicht ganz klar, wann die stattgefunden hat. Aber auch damals hat er mir schon von Pöbeleien berichtet, dass er Anrufe aus ganz Deutschland bekommt. Also nicht nur von Mietern, sondern von Menschen aus beispielsweise Rostock, die sich berufen fühlen, ihre Meinung kundzutun zu dieser Maßnahme. Und es gab auch in sozialen Netzwerken, Posts, in denen er bedroht wird.
Ich gucke mir das nicht an. Ich höre es nur. Also Fackellauf und Fackeln und sowas. Also das ist schon nicht ohne. Ja. Das ist eben die Anonymität, in der man sich verstecken kann. Ja? Wer meint, sowas posten zu müssen, soll sich selber in die Situation versetzen.
Das hat er mir damals gesagt. Und es ist ja auch ganz klar, es geht hier nicht mehr um eine sinnvolle Auseinandersetzung in der Sache. Ob das jetzt sinnvoll ist, ob das rechtlich haltbar ist, diese Einschränkung, das ist es offensichtlich nicht. Sondern es geht um Bedrohung.
Sie haben das ja eben angedeutet. Solche Besuche bei Politikerinnen und Politikern gab es schon. Also vor allem die wurden bisher von Rechtsextremen angefeindet. Nun hat es den Geschäftsführer einer Wohngenossenschaft getroffen. Hat das da eine neue Qualität erlangt?
Ich würde sagen ja, weil hier ja eine Privatperson bedrängt wird. Also diese Genossenschaft hat ein paar hundert Mitglieder. Normalerweise ist der Geschäftsführer keine Person, die in der Öffentlichkeit steht. Das ist jetzt nur deswegen der Fall, weil diese Maßnahme eben herausgestochen ist, bundesweit in den Medien war und eben auch in sozialen Netzwerken von Rechtsextremen gezielt aufgegriffen wurde, um daraus ja ein Fanal möglicherweise zu stilisieren. Andererseits muss man auch sagen, solche Anfeindungen gibt es immer wieder, auch gegen, in Anführungszeichen, jetzt nicht nur die da ganz oben, sondern eben auch Bürgermeister, die das ja häufig auch im Ehrenamt machen. Mich hat es jetzt ehrlicherweise nicht wirklich überrascht, dass diese Aktion so stattgefunden hat.
Ist denn zu befürchten, wo wir jetzt beim Thema Energiekrise sind, dass Rechtsextreme das als Agitationsfeld für sich entdecken? Und womit sind diese Freien Sachsen bisher aufgefallen?
Ja, in den vergangenen Monaten, da gab es immer noch Demonstrationsaufrufe der Freien Sachsen, vor allen Dingen gegen die Corona-Politik nach wie vor. Es geht um die Impfpflicht für medizinisches Personal. Sie sind gegen den Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Aber diese Demonstrationen haben immer weniger Personen angezogen. Und Rechtsextreme versuchen nun ganz offensichtlich aus Unsicherheit über steigende Energiepreise und Inflation ein Thema zu machen, das auszunutzen. Im Telegram-Kanal schreiben sie dann, Zitat, Frierende aller Länder, vereinigt euch. Es ist Zeit für den Energieprotest. Formulierung angelehnt an das Kommunistische Manifest, das klingt ein bisschen wie Realsatire, ist aber durchaus ernst zu nehmen. Also die Freien Sachsen schüren Angst, bedienen den Mythos einer Verschwörung der Regierung, die einen angeblichen Energielockdown, so das Wort, plant, und dagegen müsse man sich wehren. Dadurch versuchen sie jetzt wieder mehr Leute auf die Straße zu bringen. Die Freien Sachsen sind sehr gut organisiert, das sind ehemalige NPD-Kader. Es gibt Vernetzungen beispielsweise zu Jürgen Elsässer, Vordenker der Neuen Rechten, auch ein bekannter Rechtsextremer. Und der Sächsische Verfassungsschutz rechnet damit, dass dieses Thema Energieversorgung das neue große Thema nach Flüchtlingen und Corona sein könnte.
Alexander Moritz aus Sachsen über Bedrohungen durch Rechtsextremisten. Vielen Dank. Schnell und unbürokratisch sollte die Hilfe sein nach der Flut vor einem Jahr. Das hatte die SPD-geführte Ampelregierung von Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz zugesagt. Das sieht heute oft anders aus. Der Wiederaufbaufonds von Bund und Ländern hat Rheinland-Pfalz 15 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Auch Privatleute sollen davon Geld bekommen, deren Häuser beschädigt oder zerstört wurden. Doch es gibt viel weniger Anträge als erwartet. Das Verfahren nämlich ist kompliziert und schreckt offenbar Betroffene ab. Und bei der Bewilligung und Auszahlung hakt es ebenfalls. Unsere Landeskorrespondentin Anke Petermann hat eine Hausbesitzerin in Bad Neuenahr besucht.
Loni Radermacher trägt ein knallgelbes T-Shirt zur engen schwarzen Hose. Die 80-Jährige wirkt mindestens 10 Jahre jünger, optimistisch und tatkräftig. Dabei hat sie Schlimmes erlebt. Erst an der halben Treppe zur ersten Etage kam das Wasser zum Stillstand. Autowracks stapelten sich im Garten. Loni Radermacher ging den anspruchsvollen Antrag auf Wiederaufbauhilfe gemeinsam mit ihrem Sohn in Berlin an, forderte das nötige Schadensgutachten und beantragte Mittel bei der ISB.
Also 269.000 Euro ist das geschätzt worden und davon gibt es 80%.
Auf diese 80% der Schadenssumme, also auf 215.000 Euro, gewährte die ISB Loni Radermacher einen ersten Abschlag in Höhe von einem Fünftel, etwa 43.000 Euro. Schnell und unbürokratisch, so war es versprochen. Die 80-Jährige schüttelt energisch den Kopf.
Nee, ganz und gar nicht.
Wochen und Monate dauert es. So berichten neben Loni Radermacher viele Betroffene im Ahrtal, bis Anträge für vollständig erklärt werden. Immer wieder würden weitere Details gefordert, viel Zeit verstreiche beim mehrfachen Nachbessern. Von den 2.500 Anträgen auf private Wiederaufbauhilfe gelten 600 als noch nicht komplett. Flutbetroffene, die umgeben von lärmenden Baustellen und Ruinen leben, strapaziert die Prüfbürokratie aufs Äußerste. Nur wenige haben, wie die 80-Jährige aus Bad Neuenahr, das Glück, beim Kampf um die Bewilligung von Wiederaufbauhilfe jemanden einspannen zu können, der nicht unmittelbar betroffen ist.
Und jedes Mal hat mein Sohn wieder angerufen,
und bei der Investitionsbank ESB jedes Mal wieder eine andere Kraft an der Strippe gehabt, die den Fall noch nicht kannte und das Problem von Grund auf neu erklärt bekommen musste. Zum Vorwurf überbordender Bürokratie sagt ESB-Vorstand Ulrich Link dem SWR-Fernsehen.
Wir sind hier auch treuhänderisch für das Land und für den Bund. Es sind ja auch Bundesmittel hier bereitgestellt worden, tätig, müssen dann eben auch genauer prüfen.
Zurück nach Bad Neuenahr zu Loni Rademacher. Die 80-Jährige im knallgelben T-Shirt hat ins frisch sanierte Erdgeschoss gebeten, dorthin, wo bis zur Flut ihre Tochter gelebt hat. Die Seniorin steht jetzt in der leeren Küche, die mit zartgelbem Kalkputz und weiß lackierten Holztüren Frische verströmt. Nach zermürbendem und oft vergeblichem Warten auf Handwerker hat die Hausbesitzerin vor einigen Monaten das große Los gezogen. Über einen ehrenamtlichen Helfer lernte sie Michael Rödder kennen. Der ist eigentlich Straßen- und Tiefbauunternehmer im 100 Kilometer entfernten Westerwald.
Und im Oktober habe ich gesehen, was für Not hier ist. Dann habe ich 3 Verputzer eingestellt. Und jetzt sind wir seit November halt auch im Verputzen hier. Der Frau Rademacher haben wir hinten den Garten komplett neu gemacht, kostenlos, mit Material, weil sie das Geld nicht hat und sie wollte gerne beim schönen Wetter nochmal raus.
Mehr geht aber nicht kostenlos und der erste Abschlag Wiederaufbauhilfe ist für die Sanierung von Keller und Erdgeschoss aufgebraucht. Deshalb kann Loni Rademacher dem Handwerker ihres Vertrauens vorerst keine Aufträge mehr erteilen. Dabei würde sie so gern mit der Außensanierung des Hauses vorankommen, um endlich nicht mehr im ersten Stock einer Baustelle leben zu müssen.
Ich habe eben gesagt, ich kann jetzt nichts mehr machen. Ich habe kein Geld dafür. Ich bin ja froh, dass er mir vertraut, dass er das bekommt, was noch zu zahlen ist.
Ja, wir haben jetzt 3 Wochen Baustopp hier. Die Frau Rademacher hat auch über alles, was wir gemacht haben, hier Rechnung bekommen, vor 5 Wochen eingereicht.
Bei der Investitions- und Strukturbank ESB, weshalb die zweite Tranche Wiederaufbauhilfe längst da sein sollte. Schnelle Hilfe, so hatte es Ministerpräsidentin Malu Dreyer von der SPD doch versprochen.
Es ist nicht so, sonst würde die Frau Rademacher keine 5 Wochen warten.
Bei vielen hake es mit der Auszahlung weiterer Tranchen, weiß der Unternehmer aus Wissen an der Sieg an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen. Dort im Nachbarland bekommen Flutbetroffene als ersten Abschlag 40% der bewilligten Wiederaufbauhilfe ausgezahlt, anders in Rheinland-Pfalz.
Nur 20%. Das ist zu wenig.
Doch bis Anfang der Woche blieb die Ampelkoalition von Rheinland-Pfalz dabei. Als Vorauszahlung seien mehr als 20% nicht möglich. Jetzt hat Ministerpräsidentin Dreyer angekündigt, Härtefälle zu regeln, in denen doch 40% als Erstabschlag ausgezahlt werden sollen. Keine Vereinfachung, schimpft die Opposition, sondern wieder mehr Bürokratie. Für Loni Rademacher kommt die Regelung ohnehin zu spät. Sie wünscht sich mehr Vertrauen seitens der Regierenden in Rheinland-Pfalz.
Und die können ja auch gucken kommen. Geht einfach nicht weiter. Und das waren 11 Monate. Die möchte ich nicht nochmal machen.
Anke Petermann über den stockenden Wiederaufbau nach der Flut im Ahrtal. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andriy Melnyk, hat ihn kürzlich in einem Interview in Schutz genommen, den ukrainischen Nationalisten und Antisemiten Stepan Bandera. Danach hat sich sogar das eigene Außenministerium von Melnyk distanziert und ihn aus Berlin abberufen. Bandera polarisiert die Ukraine seit jeher. Was weniger bekannt ist, Bandera lebte nach dem Zweiten Weltkrieg unter Pseudonym in München. Dort wurde er im Oktober 1959 von einem KGB-Agenten erschossen. Er wurde auf dem Waldfriedhof begraben. Das Grab zieht seit dem russischen Angriff auf die Ukraine viele Menschen an. Susanne Lettenbauer hat es besucht.
Das Grabfeld Nummer 43 auf dem Münchner Waldfriedhof zählt gerade einmal ein halbes Dutzend Gräber. Das helle, große Marmorkreuz am Grab von Stepan Bandera fällt auf zwischen den anderen, teils verwitterten Steinen. Unzählige frische Blumen liegen davor, Kerzen und gelb-blaue Nationalflaggen, aber auch schwarz-rote Fähnchen der ukrainischen Aufständischen Armee bedecken die Erde, ein Zeichen ukrainischer Rechtsextremisten. Am Baumstamm direkt daneben hängt die blau-gelbe ukrainische Fahne, über und über beschrieben mit kyrillischen Buchstaben. Ein junges Pärchen ist vor dem Grab stehen geblieben. Sie ist vor 2 Monaten aus Kharkiv nach Bayern geflohen. Auf Instagram, erzählt die junge Frau, habe sie von dem Grab in München gehört, das sie immer in Kiew vermutete. Bandera sei für ihre Heimat sehr wichtig, sagt sie. Er habe für die Unabhängigkeit der Ukraine gekämpft und sei dafür durch die Hand eines Russen gestorben, so wie ihre Landsleute heute, ergänzt sie. Deshalb sei sie jetzt hier. Ins Mikrofon möchte sie das aber nicht sagen. Auch ihren Namen möchte sie nicht nennen. Es werden Fotos gemacht. Auf die ukrainische Fahne, die am Baumstamm hängt, schreibt sie, wie schon andere vor ihr, das aktuelle Datum und Kharkiv, ihren Geburtsort. Stifte dafür hat jemand auf dem Grabsockel in einem Glas bereitgestellt. Andere Besucher haben ihre Bustickets aus Kharkivs aufs Grab gelegt. In einem verschlossenen Einwegglas liegen Münzen und ein 10-Euro-Schein. Nicht weit entfernt ein 9-Euro-Ticket der Bahn und eine volle Bierflasche. 2 volle Schnapsgläser mit einer roten Flüssigkeit kann man auf der anderen Seite des Kreuzes sehen, daneben eine flackernde Kerze. Eine ältere Frau kommt hinzu, faltet die Hände und bleibt lange vor dem Grab stehen. Ein Münchner Rentner, der kurz anhält, erzählt, dass nicht nur Ukrainer hierher kommen, auch Polen und Russen. Auch erzählt er, dass offensichtlich ukrainische Rechtsextremisten kürzlich einen kleinen Altar neben das Grab gebaut hätten, mit den schwarz-roten Fahnen der Rechtsextremisten. Tags darauf sei das alles weg gewesen, sagt der Rentner. Die Münchner Polizei kennt das Problem.
Bei den Delikten handelt es sich überwiegend um Farbschmierereien oder auch um Sachbeschädigungen. Das heißt, Dinge, die am oder ums Grab stehen, wurden zerstört.
Nicht alle Vorfälle werden von der Friedhofsverwaltung gemeldet, mutmaßt Polizeisprecher Erin Erroll. Vom Münchner Polizeipräsidium sei deshalb eine Streife eingerichtet worden, die regelmäßig am Waldfriedhof unterwegs ist. Seit das Kreuz einmal vor 8 Jahren komplett umgeworfen wurde, sei dieses zumindest seitdem dagegen gesichert.
Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind bei der Polizei jetzt 3 Meldungen eingegangen. Auch hier handelt es sich im weitesten Sinne um Vandalismus. Durch die regelmäßige polizeiliche Sachbearbeitung haben wir die Grabstätte natürlich im Blick.
Zu konkreten Schutzmaßnahmen könne er sich nicht äußern, betont der Polizeisprecher. Grabbesucher wie auch Medien mutmaßen, dass in einem gegenüberstehenden Grablichtspender, der seit geraumer Zeit defekt ist, Überwachungskameras installiert wurden. Doch auch dazu kein Kommentar.
Ja, umstritten war das schon immer, das Grab. Es war bekannt, dass er eigentlich doch für Massenmorde verantwortlich ist. Und das ist natürlich eine kritische Geschichte, dass man eigentlich dem so eigentlich eine Ehre angedeihen lässt. Und das ist eigentlich nicht ganz in Ordnung, meiner Meinung nach.
Meint ein weiterer deutscher Grabbesucher.
Er hat in München als Exilant gelebt, hat sich schon politisch betätigt in der Organisation Ukrainische Nationalisten und hat von hier aus auch versucht, Einfluss zu nehmen in der Sowjetunion.
Erklärt der Münchner Historiker Felix Jeschke. Mit seinen Studierenden bereitet er einen Stadtrundgang per App vor zu den Wohn- und Sterbeorten von Exil-Osteuropäern, wie unter anderem von Stepan Bandera. An dessen Grab zeige sich die kontroverse Diskussion um seine Person und Bedeutung auch in München, sagt die Historikerin Katharina Kopschenko, gebürtig aus Kiew.
Einerseits ist diese Figur also echt kontrovers, muss man sagen, dass auch in der Ukraine bis jetzt noch keine eigene Meinung zu ihm es gibt. Heißt, es ist nicht eindeutig, dass es er Nationalheld ist, für den großen Teil der Bevölkerung schon, aber es gab immer andere Meinung.
Seit der Unabhängigkeit der Ukraine in den 1990er Jahren diskutieren Bandera-Anhänger über eine Überführung des Leichnams nach Kiew, sagt Kopchenko. Das Exil, die Ermordung und das Grab Banderas in München sei ein Teil der ukrainischen Migrationsgeschichte, lautet die Begründung der Münchner Ukrainer, die sich um das Grab kümmern. Deshalb sollte es auf dem Waldfriedhof bleiben. Das sei auch ein Symbol.
Susanne Lertenbauer mit einem Bericht von Stepan Banderas Grab in München. Das war Deutschland heute. Nach den Nachrichten erwartet Sie meine Kollegin Kate Malaike mit Campus und Karriere und unter anderem der Frage, was junge Menschen heute am Handwerk interessiert. Mein Name ist Benjamin Dierks. Danke fürs Zuhören.